eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Ja, neues Jahr, neues Glück. Herzlich willkommen bei einer mal wieder neuen Folge von unserem Podcast Rechtsgerichtet.
Moin.
Hallo Gerrit. Wir starten mal wieder den Versuch eines regelmäßigen Podcasts. Unsere Idee ist jetzt, dass wir schauen, dass wir jeden zweiten Mittwoch im Monat eine neue Folge veröffentlichen. Starten heute also quasi im neuen Jahr mit der neuen Auflage, wenn man so will, mit Staffel 2. Und die Idee, die wir uns für heute vorgenommen haben, ist so ein bisschen darüber zu schauen. Es gab vor 2-3 Wochen einen Artikel beim Bayerischen Rundfunk. Da ging es darum, AfD und die Medien brauchen wir. Also wir als die Medien brauchen wir neue Regeln. Das heißt, brauchen wir quasi eine Neuordnung oder eine neue, genauere Fassung des Pressekodex, auf den sich ja normalerweise alle Medien auch beziehen und daran halten. Und von dieser Frage ausgehen wollen wir oder von dieser Idee ausgehen, wollen wir jetzt erstmal überhaupt nochmal schauen und überlegen, wie sollten Medien eigentlich umgehen mit der AfD, beziehungsweise wie gehen Medien mit der AfD aktuell um, wie gehen auch wir mit der AfD um und was sind so vielleicht unsere Ideen, wie man wirklich damit umgehen kann, was man tun kann, um eben vielleicht auch in Fettnäpfchen zu vermeiden oder ähnliches. Und da würde ich sagen, Gerrit, fang doch einfach mal an.
Ja, auch von mir ein frohes neues Jahr an alle da draußen, die sich das vielleicht hoffentlich immer noch anhören, auch mit unseren Pausen. Ja, ich finde ja ich würde sagen, der Überbegriff der heutigen Folge ist ein wenig die Frage oder die Aussage, je nachdem, wie man es nimmt, mit Rechten reden. Sollten wir mit Rechten reden, insbesondere natürlich mit der AfD? Das ist diese Ausgangsfrage und ich finde es auch ganz spannend. Wir hatten jetzt diese Landtagswahlen im letzten Jahr. Wir schlagen jetzt damit einfach mal auf dieses Jahr mit so einem allgemeineren Thema. Die AfD hat viele Stimmen bekommen. Aber es war irgendwie jetzt nicht so mega krass. Die Welt ist nicht untergegangen dadurch, dass die AfD an diesen Landtagswahlen teilgenommen hat und sie hat dann jetzt auch keine relevanten oder entsprechenden Mehrheiten bekommen. Genau, und das ist ja schon mal irgendwie erfreulich. Aber in dem Zusammenhang wurde auch immer wieder über den Umgang der Medien mit der AfD geredet. Und ich habe das Gefühl, man hatte vielleicht irgendwann so einen Überdruss und irgendwann so, ja, jetzt ist die AfD halt irgendwie etabliert, jetzt ist die AfD auch in der Parteienlandschaft angekommen, in den Parlamenten angekommen, schon eine Weile. Und jetzt ist dieser Umgang der Medien mit der AfD irgendwie ein bisschen gesunder und normaler geworden. Und das finde ich gut und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung, dass das so ist. Da widersprechen wahrscheinlich viele, die immer das Bedürfnis haben zu sagen, nein, 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 das muss man immer wieder sagen, wie schlimm das ist und irgendwie immer wieder auf die AfD draufzugehen. Und da sage ich halt, nee, das muss ein vernünftiger, besonderer, ruhiger Umgang sein. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Jetzt können wir das nochmal Revue passieren lassen, ob es wirklich so ist und wo noch Fehler sind und was unsere Meinung dazu ist. Um überhaupt erstmal die Frage zu beantworten, sollen wir mit Rechten reden? Dann sag ich, wer sind denn überhaupt diese Rechten? Da sollten die Leute, die diese Frage stellen oder die das verneinen, erstmal für sich selber definieren, was und wer diese Rechten sind. Und ich hab da immer so ein schönes Beispiel, wenn ich mit Leuten darüber diskutiere, erzähle ich immer das Gleiche, so wie wir in dem Podcast auch immer das Gleiche erzählen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Parlamentswahl in Griechenland im September 2015. Das war dann nach der Eurokrise etc. Das waren vorgezogene Neuwahlen. Und da ging es dann darum, ob halt Syriza, also von Alexander Tsipras, die linke Regierung jetzt an die Macht kommt und auch so eine gegen diese Sparpolitik von Europa eine Politik macht. Und ich sag mal, die konservative Partei, die näher Demokratia, stand halt dagegen für einen proeuropäischen Kurs. Ich habe da ich weiß nicht, ob es Auslandsjournal oder ein Weltspiegel-Beitrag gesehen drüber, wo die einfach zwei beste Freunde begleitet haben im Wahlkampf, während des Wahlkampfs dieser beiden Parteien. Und der eine war halt Anhänger von Syriza, der andere von den Konservativen, der näher Demokratia. Die beiden sind zusammen in die Kneipe gegangen, haben sich dort noch mit anderen Freunden getroffen und die haben wirklich engagiert und auch irgendwie überzeugt für ihre eigene Position diskutiert mit den jeweils anderen Positionen. Und es war irgendwie total, total angenehm, sich das anzuschauen. Und es war total schön, weil die waren befreundet und die waren auch danach befreundet, die waren davor befreundet und die haben sich auf einer inhaltlichen Ebene, haben die diskutiert. Und klar, die Neodemokratia ist nicht die AfD, aber wenn wir uns jetzt an unsere eigene linksliberale Nase fassen, müssen wir erstmal definieren, wer ist eigentlich rechts und mit wem sind wir bereit zu reden. Und ich habe immer mehr das Gefühl, klar, mit Nazis will keiner reden und das ist auch völlig in Ordnung. Und bei der AfD kann man noch drüber reden, aber die meisten Leute, die sind ja mittlerweile nicht mal mehr bereit, überhaupt mit irgendjemandem zu reden, der nicht eins zu eins die eigene politische Meinung hat. Und dann haben wir überhaupt keinen Diskurs mehr, über gar nichts. Und wenn das auch noch anfangen, die Medien zu machen, dann haben wir nämlich ein richtiges Problem. Und darüber müssen wir reden, weil ich finde, man muss darüber reden, über welche Position der AfD dürfen wir reden, können wir reden. Welche muss man verurteilen, welche muss man vielleicht ignorieren? Und das sind irgendwie die drei Fragen, die ich finde, die sich Medien stellen sollten in diesem Zusammenhang, für den Anfang.
Ja, da würde ich mich insoweit anschließen, wobei ich auch noch so ein bisschen die Frage habe, okay, im Endeffekt hast du es ja schon so ein bisschen angeklungen, aber der eine Punkt, den du gesagt hast, war, über welche Themen der AfD muss man sprechen. Ich würde vielleicht anders herangehen und man muss im Endeffekt mittlerweile ja sagen, die AfD ist aktuell eine der größten Parteien oder eine der Parteien, die meisten Wählerstimmen bekommt, demokratisch gewählt im Endeffekt. Folglich muss man sie oder sollte man sie, um eben auch eine pluralere Sicht auf diese ganze, über viele Debatten zu kriegen, sollte man sie halt dann auch einladen tatsächlich zu Medien. Aber man sollte darauf achten, dass man sie nicht mehr zu den Themen einlädt, wo sie was zu sagen können, sondern zu allgemeineren Themen. Das ist, finde ich, glaube ich, mehr der Ansatz, mit dem man, glaube ich, umgehen sollte, dass man ja der AfD versucht eben diese Kritik, die sie immer bringen, diesen Reformstau, den sie kritisieren, den sie ja auch in Anführungsstrichen oder nicht in Anführungsstrichen, den sie zum Teil ja auch zu Recht kritisieren, dass sie da mal Vorschläge bringen. Das ist das, womit man sie, glaube ich, heutzutage mehr entlarvt und wahrscheinlich sinnvoller mit ihr umgehen kann als Partei, als immer wieder quasi diese Reaktion auf Themen, die AfD setzt, zu machen. Also eine Aktion von der AfD etwas zu fordern, erklärt uns als Journalisten, erklärt uns als Medienmachende, wie ihr wirklich was umsetzen wollt, anstatt immer nur zu kritisieren. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, mit dem wir auf jeden Fall mehr oder mit dem Medien allgemein mehr arbeiten sollten, weg von eben dieser Reaktion, AfD-Menschen immer nur zu Flüchtlingsthemen einzuladen, sondern eben zu Themen des, ich sag mal in Anführungsstrichen, allgemeinen Lebens, wo sie dann eben auch tatsächlich mal zeigen müssen, was sie tatsächlich für Zukunftsvision haben, abseits ihrer populistischen Forderungen.
Ja, also würde ich auch unterschreiben, was du sagst. Vielleicht noch dazu ergänzend, da gab es ja in dem Zusammenhang, das war vielleicht auch so der diese Idee ins Rollen gebracht hat, die du gerade formuliert hast, gab es ein ZDF-Sommerinterview mit Alexander Gauland. Das hat tatsächlich sogar international, alle fragen sich ja, in allen Ländern fragen sich die Journalisten und der Journalismus, wie geht man mit den rechtspopulistischen Parteien um? Und da hat das ZDF so einen kleinen Haken geschlagen und das ist so erfolgreich gewesen, dass sie sogar international in den Medien darüber diskutiert wurde, ob das der Ansatz ist. Und zwar war der Ansatz halt so simpel, man glaubt es gar nicht, aber und effektiv vielleicht. Ich glaube, wir haben jetzt keine soziologischen oder Wählerbefragungen, ob dadurch irgendwie weniger Leute die AfD wählen oder nicht. Aber die Idee war halt zu sagen, so okay, wir fragen die AfD. Klar, Flüchtlinge, man muss mal kurz drüber reden, das ist denen ihr Thema, aber man redet halt vor allem auch über alle anderen Themen. Und das hat dem Alexander Gauland überhaupt nicht gefallen, weil er natürlich nicht so viel dazu sagen kann, weil die AfD, sind wir mal ganz offen, keine Partei ist, die konstruktive Vorschläge macht. Das gehört auch gar nicht zu denen ihrer Kommunikationsstrategie dazu, sondern es ist eine Kommunikationsstrategie, die immer darauf aufbaut, zu provozieren und darauf eine Reaktion zu fordern. Und viel, viel, viel zu lange und immer noch machen die Medien genau das, was die AfD will. Sie springen über jedes Stöckchen. Das ist ja dieser Ansatz. Da wurde auch viel dazugelernt. Nur gibt es natürlich trotzdem, im Umkehrschluss darf man natürlich nicht sagen, man springt über gar kein Stöckchen mehr oder man behandelt sie gar nicht mehr oder man behandelt sie anders als die anderen. Man muss sie halt behandeln wie alle anderen, damit die Wähler, die potenziellen AfD-Sympathisanten nicht das Gefühl haben, sie werden ja ungerecht behandelt. Das ist das eine. Man darf nicht über das Stöckchen springen, aber man darf auf der anderen Seite auch nicht die AfD ungerecht behandeln, in Anführungszeichen, oder nicht in Anführungszeichen, genauso, man darf sie nicht ungerecht behandeln, man darf sie nicht anders behandeln als andere Parteien und nicht, weil ich die AfD irgendwie gut finde oder Mitleid mit ihr habe, sondern weil ich glaube, dass es destruktiv ist, für die Überzeugung der Menschen, nicht die AfD zu wählen, die AfD anders zu behandeln als andere Parteien, weil damit treibt man die Leute wieder nur in die zurück in die oder zur AfD, weg vom Diskurs, an dem sie sich vielleicht noch beteiligen würden und an sachliche Argumente glauben und nicht nur an Irrationalitäten wie wir sind ja die Opfer.
Genau, das ist das, was ich auch gerade sagen wollte. Wenn man in dem Moment, wo man wahrscheinlich die AfD auch als Medien komplett kritisieren würde, komplett ignorieren würde, dann würde man eben die AfD wieder genau in ihre Opferrolle bringen. Und das ist halt das, was sie kann, sich in einer Opferrolle zu suggerieren. Und dann kann man eben, oder dann kommen eben wieder diese ganzen Kritikpunkte von wegen, ich will jetzt gar nicht diese ganzen Begriffe benutzen, aber dass die in Anführungsstrichen Mainstream-Medien eben die nicht mehr über die AfD berichten, weil man eben sich systemtreu geben will, was weiß ich. Aber genau das ist halt, glaube ich, auch der Fehler, den man machen kann, gar nicht mehr drüber zu berichten, weil dann eben wieder diese Opferrolle rausspringt und dann eben wieder richtig problematisch wird. Und vielleicht dazu auch nochmal angesprochen, was du ja auch schon gesagt hast. Das Problem sind nicht, aber auch nicht nur die Medien, das hast du ja auch schon gesagt, sondern es sind vielmehr auch Linke oder solche, die sich eben als Linke bezeichnen. Beispiel war, Moment, jetzt muss ich nachschauen, das war nach der Thüringenwahl war es, glaube ich, da gab es einen großen Aufschrei, weil der Ingo Zamperoni in den Tagesthemen war es, glaube ich, mit Björn Höcke nach der Thüringenwahl eben ein Interview geführt hat. Und da hat ein gewisser Herr, jetzt fällt mir der Name auf die Schnelle nicht ein, das ist auf jeden Fall der Chef oder der Vorsitzende oder wie auch immer vom Zentrum für politische Schönheit, hat damals gefordert, man dürfe gar nicht mehr mit der AfD reden. Und das ist so diese neue linke Argumentation, eben so zu versuchen, wie du ja schon gesagt hast, wer nicht meiner Meinung ist, dessen Meinung zählt nicht, deswegen darf da auch keine öffentliche Bühne für geboten werden. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann. So, jetzt habe ich es wieder, Philipp Ruch, Gründer.
Ja, also dazu zum Glück gibt es mittlerweile eine breite Öffentlichkeit, die verstanden hat, wie bescheuert das Zentrum für politische Schönheit ist. Und das haben wir alle mitbekommen wegen ihrem wirklich, wirklich missratenen Denkmal vor dem Reichstag mit vermeintlicher Asche von toten Juden. Aber die Anzeichen dafür, dass das Zentrum für politische Schönheit wirklich dumme Ideen hat, sehen wir ja in diesem Satz von Philipp Ruch mit seinen schwarzen, hässlichen Streifen im Gesicht.
Genau, aber das war halt jetzt, ging halt nur nochmal darum eben, es ist ja nicht nur er, der es gesagt hat, sondern es gab ja viel Kritik an Zamperoni für das Interview. Aber eben die AfD zu ächten, also gar nicht mehr zu Wort kommen zu lassen, ist falsch. Natürlich muss man sich als Journalist auch an die eigene Nase fassen, denn man hat genau das gemacht, was du ja gesagt hast. Man ist der AfD immer übers Stöckchen gesprungen. Immer wenn sie ein Thema gebracht hat, hat man es übernommen, hat man darüber berichtet, hat man genau das gemacht, was eben die Kommunikationsstrategie der AfD war. Und es ist ja sogar so weit gekommen, dass Politiker à la Couleur, aber viele vor allem aus dem Bereich CDU, CSU, vor allem CSU, haben auch die Wörter, die Signalbegriffe zum Beispiel benutzt, die auch von der AfD genutzt werden, um eben, ja, was wir ja auch schon öfter diskutiert hatten, eben Wählerstimmen wieder zurückzuholen, was, wie wir auch mittlerweile wissen, nicht wirklich funktioniert hat. Aber das sind eben alles so Punkte, die da eine Rolle spielen. Man hat Fehler gemacht, das gestehen sich ja die meisten mittlerweile auch ein, dass man eben zu hysterisch über die AfD berichtet hat, weil man eben auch nicht genau wusste, wie gehen wir damit um, weil es so eine Partei eben noch nicht gab, die mit so einer Strategie eben gekommen ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein Learning by Doing mittlerweile. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, es funktioniert immer besser und man geht auch nicht mehr hysterisch auf jede Steilvorlage ein. Wobei man natürlich sagen muss, Provokationen, die ja noch nicht strafbar sind, aber eine neue Qualität haben, also wenn beispielsweise rote Linien bei der Achtung von Menschenrechten überschritten werden, dann müssen gerade Journalisten auch, meine ich, dafür gerade stehen und dafür sorgen, dass dem eben widersprochen wird, was da gerade gesagt wird. Und das ist leider auch nicht immer der Fall gewesen. Beispiel Tina Hassel in einem Interview mit Gauland in der ARD war es, glaube ich, als Höcke sein Interview abgebrochen hatte beim ZDF. Kurz danach gab es ein Gespräch mit Gauland und da hat sie eben Fragen gestellt, ohne wirklich nachzuhaken, was schade war und was ich auch tatsächlich so nicht unbedingt von Tina Hassel erwartet hatte. Aber das ist halt manchmal so. Wichtig ist wahrscheinlich auch, sich einfach wirklich ausführlicher, man muss sich mehr ausführlicher damit vorbereiten. Und ich glaube, das ist auch ein riesengroßes Problem beim Journalismus, sich ausführlich auf ein Thema vorbereiten zu können. Zumindest meine Erfahrung.
Ja, also ich finde genau in dieser, also ich meine, erstmal muss man natürlich sagen, guter Journalismus lebt und fällt natürlich auch mit den einzelnen Individuen, die diesen Journalismus machen. Und ob ein Interview gut oder schlecht geführt wird, ist oft vorher nicht abzusehen, da gibt es auch eine Dynamik und es gibt einfach schlechte Interviews und es gibt gute Interviews. Aber die grundsätzliche Frage, Fehler passieren immer und schlechte Interviews werden immer geführt, aber die grundsätzliche Frage ist halt, mit welchem Selbstverständnis stehen die Journalisten und Journalistinnen eigentlich hinter ihrem Beruf und was wollen sie eigentlich mit ihrem Beruf erreichen? Und dann würde ich jetzt mal diese Frage aufmachen, die für mich sehr relevant ist und ich weiß gar nicht, ob die sich viele so bewusst fragen in dem Beruf, aber die ich immer wieder vielen Journalisten und Journalistinnen unterstelle, vor allem jungen Journalisten und Journalistinnen, ist: Sind sie eigentlich Journalisten oder sind sie Aktivisten? Wollen sie Journalismus machen oder Aktivismus? Wollen sie quasi in den Journalismus gehen, um die AfD zu bekämpfen? Oder wollen sie in den Journalismus gehen, um im Endeffekt die Leute mit den nötigen Informationen zu versorgen, um ihr Urteil zu bilden darüber, was sie gut und schlecht finden? Und das ist tatsächlich, finde ich, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich habe da so eine kleine Anekdote auch dazu. Ich habe ja wahrscheinlich im Zuge des Podcasts schon öfters gesagt, was ich von Unteilbar oder Wir sind mehr halte, diesen Aktionen. Ich war aber wirklich aus journalistischem Interesse und mit einer nötigen Distanz auf der Demo hier in Berlin von Wir sind mehr, die auch zu Recht kritisierbar ist, habe ich mir einfach mal angeschaut und dann twittert man darüber oder macht man ein Foto für Instagram und dann guckt man mal in die Trending-Hashtags und dann ist natürlich einer dieser Hashtags ist FCK AfD. Und dann fände ich diesen Hashtag, aber nicht, weil ich sagen will FCK AfD, sondern weil ich denke, okay, damit kriege ich halt mehr Aufmerksamkeit für meinen Tweet oder für mein Bild bei Instagram. Und dann ist mir danach aufgefallen, das kann ich eigentlich nicht bringen, wenn ich irgendwie mit einer journalistischen Distanz zu dieser Demo gehe. Weil damit du als Journalist im Endeffekt Partei beziehst, FCK, AfD. Und dann, das Problem dahinter ist dann natürlich, wie soll ich denn dann jemals wieder, wenn ich mit dieser Position in die Öffentlichkeit gehe, jemals wieder glaubhaft, objektiv zum Beispiel einen AfD-Politiker interviewen, wenn dann zum Beispiel ein vielleicht etwas ausgefuchster AfD-Wähler sagt, ey, der schreibt auf der einen Seite FCK, also fuck AfD, und auf der anderen Seite will er mir erzählen, dass er fair mit der AfD redet. Und das ist natürlich ein Problem, weil diese Leute sich dann zu Recht auch ungerecht behandelt fühlen und dann Partei ergreifen gegen eine objektive Berichterstattung für die AfD und für irgendwelche Fake News über die AfD, die sie dann halt lieber im Internet ungefiltert, ohne den Gatekeeper des Journalismus zu nehmen, der unmittelbar wichtig ist, um dort eine Debatte zu führen.
Ja, das mag schon stimmen, wobei ich will da mal kurz zwischenhaken, weil was man natürlich nicht vergessen darf, du bist ja auch eine Privatperson, du bist ja nicht 24/7 Journalist, sondern du bist ja auch zwischen den 8 bis 20 Stunden, die man halt arbeiten muss, wie auch immer, ist man ja auch immer noch eine Privatperson, die ja auch eine eigene Meinung vertreten darf. Und das ist halt, finde ich, auch schwierig oder eine Sache, die man beachten muss, dass man eben heutzutage von mehreren Seiten die Problematik hat, dass man nicht mehr trennt zwischen einer Privatperson und einer Person des, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, öffentlichen Lebens, die man als Journalist dann ist. Und das wird halt auf vielen Ebenen gemacht. Ich erinnere nur an diese NPD-Demo in Hannover, wo man eben Journalisten geoutet hat, wo man eben die Person des öffentlichen Lebens, den Journalisten in dem Fall oder die Journalisten in dem Fall, halt auf die private, persönliche Ebene gebracht hat und eben Namen, Adressen und so weiter veröffentlicht hat und sogar noch mit einer Demonstration vors Haus ziehen wollte. Also das sind halt auch so Ebenen, die heutzutage verschwimmen. Und da hat meiner Meinung nach die AfD auch eine Mitschuld dran, dass eben genau diese Vermischung zwischen Privatem und Öffentlichem stattfindet und dass es dadurch auch, wie du ja gesagt hast, schwieriger wird, zumindest als seriöse Person dann wahrgenommen zu werden, wenn man sich privat anders outet oder nicht anders outet, sondern anders darstellt. Also ich finde beispielsweise auch nicht immer alles gut, was in meinem Sender passiert. Natürlich muss ich das aber in der Redaktion oder in der Arbeit dann durchführen und machen. Aber als Privatperson kann ich eine andere Meinung dazu haben und stehe auch dazu, wenn ich eine andere Meinung dazu habe und wenn mich jemand anspricht, weil es halt nicht das ist, was ich vertrete. Aber öffentlich im Radio oder öffentlich bei der Arbeit bin ich natürlich dafür verantwortlich, was ich tue und muss es dann halt auch machen, wenn es mir nicht hundertprozentig gefällt.
Ja, du hast recht. Man darf als Journalist auch eine politische Meinung haben. Ich glaube, da gehen aber auch die Meinungen auseinander, inwieweit man die auch nach außen präsentieren sollte. Ich glaube, bei der Republika oder so gab es auch eine Diskussion darüber mit dem Knifke, also von der Tagesschau, den Chefredakteur und auch Dunja Hayali. Und Dunja Hayali hat zumindest so gesehen eine ganz einen Kompromiss gesagt und hat, die ja eigentlich sehr bekannt ist als eine Kritikerin der AfD und wo man eigentlich, der man den eigentlich den, in Teilen auch den Vorwurf machen kann, den wir machen, hat sie dort aber auch gesagt, so, ich bin Privatperson, aber wenn ich das Morgenmagazin moderiere, dann versuche ich objektiv zu sein und versuche nicht, den Aktivismus im Endeffekt in diesen Journalismus mit reinzutragen. Und ich finde, das ist immerhin noch ein Versuch, eine professionellen Herangehensweise an diesen Beruf des Journalismus zu machen. Dieses Problem, das Problem ergibt sich aber als ein richtiges Problem, wenn Journalisten oder Journalistinnen oder Leute, die publizistisch unterwegs sind und in diesem Sinne als Journalisten oder Journalistinnen funktionieren, selber gar nicht mehr trennen wollen zwischen der persönlichen Meinung, zwischen der persönlichen Erfahrungswelt, die sie haben und dem, was sie dann in ihre Online-Magazine schreiben, dann haben wir halt das Problem. Das heißt, wenn es im Endeffekt dazu dient, weil Z und Bento wissen, dass Individualisierung, Erlebbarkeit und Meinung besser geklickt wird als objektiver Journalismus, dann fängt jeder Artikel mit einer persönlichen Anekdote und mit der persönlichen Meinung dieser Journalisten an und führt im Endeffekt dazu, dass es eine Subjektivierung des Journalismus gibt, die fatal ist, weil das natürlich auch widerspiegelt, dass es allgemein so eine subjektive und so eine Säkularisierung der Gesellschaft gibt in verschiedene Partikularinteressen, in verschiedene Befindlichkeiten und plötzlich wird im Endeffekt ein Rausplärren der eigenen Befindlichkeit, der eigenen gefühlten Ungerechtigkeit als Journalismus wahrgenommen und der definiert sich dann nur noch dadurch zu sagen, guck mal, wir müssen das und das allen anderen sagen, weil ich empfinde das so und ich empfinde das als ungerecht und deswegen müsst ihr das auch als ungerecht empfinden. Aber im Endeffekt bedient man damit nur die 10 Leute, die genau das gleiche ungerecht finden wie du und alle anderen ist egal. Es wird nicht mehr da, es ist nicht mehr das Große und Ganze im Blick. Es ist nicht im Blick zu sagen, es gibt andere Leute, die aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen das nicht so schlimm finden wie du. Und mit denen wird aber nicht geredet, sondern es wird halt immer nur die einzelne Mini-Öffentlichkeit, die einzelne, ja, das einzelne kleine, die kleine Welt, das einzige kleine Partikularinteresse in den Fokus gerückt. Und dann macht man doch immer nur Journalismus für die abgefuckte eigene Filterbubble und freut sich über die Klicks der eigenen abgefuckten Filterbubble. Und vielleicht kriegt man dadurch Werbeeinnahmen, weil man wenigstens Klicks hat. Aber auf der anderen Seite tut man nichts für diese Gesellschaft und die Leute glauben aber, sie tun was für die Gesellschaft, weil sie sich da hinstellen und rausplären, ich finde die AfD doof und ich verstehe nicht, warum ihr sie nicht auch doof findet, weil die sind ja total rechts. Aber das können die Leute irgendwie, ich habe immer das Gefühl, die verstehen nicht, dass das nicht reicht, um Leute zu überzeugen, dass sie selber das glauben. Das ist, wieso können die Leute nicht einfach mal wieder das Subjekt in den Mittelpunkt stellen, über das wir reden und das ist im Endeffekt einen Diskurs zu führen, und Argumente auszutauschen, weil dafür sind wir doch da und nicht dafür nur zu sagen, ich finde, das ist doof und deswegen müsst ihr es auch doof finden.
Ja, da hast du jetzt viele, viele Themen durcheinandergebracht, angesprochen und so während des Zuhörens ist mir jetzt vor allem eines aufgefallen, wo ich so ein, sagen wir, witziges Déjà-vu hatte. Ich weiß nicht, ob du dich noch an unsere erste Folge erinnerst. Damals war gerade dieser Relotius-Fall bekannt geworden, dieser Typ, der falsche Geschichten geschrieben hat, yes. Der dafür tausende...
Ich glaube, wir erinnern uns alle
daran. Ja, weiß man nicht. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Der hat irgendwelche erfundenen Geschichten erzählt, hat Preise über Preise gewonnen für seine tolle Art zu schreiben, seine Reportagen, die halt ja so toll auf die Gefühlsebene eingehen, wie du es ja auch eben beschrieben hast. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Riesenproblem des Journalismus, wie du ja gesagt hast, die eigene Meinung und eben auch so eine Gefühlswelt reinzubringen in... Eben dieser ganze Stil von Reportagen ist, finde ich, so gefährlich und hat so viel von dieser ganzen faktenbasierten, ich will jetzt, wie heißt das Wort, fällt mir gerade nicht ein, von der faktenbasierten, neutralen oder so weit wie möglich wertneutralen Berichterstattung weggekommen, dass man sich heute wirklich fragen muss, okay, dahin wird man nie zurückkommen, weil die Leute haben jetzt einmal was anderes kennengelernt. Und werden nie wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen, diesen normalen Stil wieder haben wollen, weil man einfach was ganz anderes gewöhnt ist, weil man dieses Subjektive, was du ja gesagt hast, nicht das Subjektive, dieses Objektive, was es mal gab, was mal wichtig war, spielt heutzutage keine Rolle mehr, weil Fakten oftmals eben keine Rolle mehr spielen, sondern es wird immer nur noch geschossen, auf alles Mögliche wird verdreht, wird falsch dargestellt. Und das ist, glaube ich, so ein riesengroßes Problem, wovor man jetzt steht, weil es eben genau das ist das. Gefühle sind so der Selling Point heutzutage. Gefühle sind der Selling Point. Ich weiß nicht, beim Fernsehen ist es vielleicht nochmal anders, aber gerade beim Radio, du wirst immer Gefühle, ja, ein wichtigerer Standpunkt auf Gefühlen als auf inhaltlich sinnvollen oder gut recherchierten Beiträgen haben, weil du zum einen im Radio natürlich nicht die Zeit hast und zum anderen willst du die Leute dabei behalten, und wenn jemand ein Thema langweilt, dann schaltet er halt weg. Und das ist bei so politischen Berichten, sage ich mal, tatsächlich öfter der Fall, als eben wenn du eine emotionale, tolle Geschichte über irgendwas, irgendwen erzählst. So, du brauchst die Nähe, und die kriegst du halt meistens, wie du ja gesagt hast, über diese eigenen Erfahrungen. Und das ist halt das Gefährliche, finde ich, weil eigene Erfahrungen einem Journalisten nicht unbedingt gut tun, die mit in seine Berichte reinzubringen.
Ja, aber also da, ich würde das vollkommen unterschreiben, wie du sagst. Ich würde es nur trotzdem noch ein bisschen erweitern, weil ich glaube, es gab eine Zeit, da war dieses journalistische Selbstverständnis viel, viel größer, dass man diese eigenen Erfahrungen nicht mit reinbringt. Man hatte die trotzdem, man hatte auch trotzdem die Meinung. Und was Nölle Neumann hat ja vor was Jahrzehnten schon gesagt, dass es halt im Endeffekt der Journalismus einfach aus, sagen wir mal, sozioökonomischen Gründen, im Endeffekt ist im Journalismus eine überrepräsentierte linksliberale Meinung gibt. Und ich habe halt das Gefühl, diese linksliberale Meinung, die gab es schon immer, aber jetzt wird sie nicht mehr nur im Hintergrund gehalten. Natürlich hat sie sich auch früher subtil immer auf die Berichterstattung ausgeübt. Das lässt sich nicht vermeiden. Man darf nicht glauben, dass irgendwas vollkommen objektiv ist. So naiv bin ich nicht. Aber gab es früher noch den Versuch, diese Meinung zumindest zurückzuhalten, und wenn sie rauskommt, ist noch deutlich zu sagen, das ist ein Kommentar und das ist meine Meinung. Verschwimmt es jetzt, geht es vielmehr darum, diese Meinung wirklich in den Vordergrund zu stellen und im Endeffekt in der Auswahl der Fakten im Endeffekt diese Meinung auch immer nur wieder zu bestätigen. Und das, wie gesagt, ich glaube, das ist besonders irgendwie eine Krankheit unter jungen Journalisten und Journalistinnen. Und das ist halt natürlich ein Problem, weil es entfernt natürlich den Menschen von dem Journalismus. Und wir müssen klar, das hast du auch gesagt, wir müssen rote Linien ziehen im Journalismus. Wir müssen menschenverachtende Aussagen, Verherrlichung des Nationalsozialismus, das muss angeprangert werden. Und wenn das passiert, muss man sich auch mit Meinung dagegen stellen. Nur wenn man keine Toleranz mehr hat, was die eigene Meinung angeht, was man tolerieren kann an Gegenmeinung, dann haben wir ein Problem, weil dann säkularisiert sich diese Gesellschaft durch den Journalismus noch viel mehr. Wenn der Journalismus nicht bereit ist, wenn einzelne Journalisten, die in der Öffentlichkeit unterwegs sind, nicht bereit sind, darüber zu reden, dass es eine Kritik an der Politik von Angela Merkel gibt, während der Flüchtlingskrise, dann haben wir ein Problem, weil das glauben nicht nur rechtsradikale AfD-Wähler, sondern das glauben sehr, 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 sehr viele Menschen in Deutschland. Und wenn man dann aber die ganze Zeit nur denkt, wir müssen diese Menschen davon überzeugen, dass es falsch ist, so zu denken, weil man so viel Angst hat davor, dass die alle die AfD wählen, dann bewirkt man nur das Gegenteil, weil diese Leute wollen nicht bevormundet werden vom Journalismus. Man lässt das Argument nicht mehr zu, wenn man andere Meinungen komplett als derart falsch abtut, dass man nicht mit ihnen darüber reden will.
Ja, und da vielleicht auch noch anschließend, das war ja immer so eine Idee, Grundidee, die man hatte, Journalismus sozusagen als die vierte Gewalt, ist, finde ich, ein Punkt, der in den letzten Jahren so viel an Schärfe verloren hat, finde ich, weil es gab eine Studie, mir fällt der genaue Tenor nicht mehr ein, aber da ging es um die Berichterstattung bezüglich der Flüchtlingskrise seit 2015. Da ist so viel an Schärfe weg gewesen, weil quasi alle, und zwar wirklich alle, von eher linken bis eher rechtskonservativen Medien, alle sich auf die Seite der Bundesregierung gestellt haben und alle das unterstützt haben. Und ich glaube, das ist auch so ein riesengroßes Problem gewesen, dass eben auch so dieser kritische Blick plötzlich weg war. Warum, das kann ich selbst nicht sagen. Ich weiß, wie gesagt, auch gerade nicht mehr das Ende der Studie. Aber das ist, glaube ich, wirklich so eine Problematik gewesen, wo auch vieles umgeschwungen ist, wo auch viel Vertrauen, wenn man es so sagen kann, verloren gegangen ist, weil man eben diesen kritischen Blick, diese kritische Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit, mit der Bundesregierung, mit der Politik an sich, die ist so lange schon verloren gegangen. Und man gesagt, ich kenne jetzt nicht so viele junge Journalisten, zumindest nicht von Tageszeitungen oder aus dem Fernsehen. Ich habe 4 Jahre mit Radioleuten zu tun, da ist das Ganze ein bisschen anders. Da gibt es dieses Ambitionierte, wenn man so will, fast gar nicht. Zumindest jetzt in Bayern hier, habe ich das Gefühl. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist die Idee, die man von Medien hatte oder die diesmal gab, die ist gerade bei Älteren so ein bisschen, finde ich, auch abhanden gekommen, weil man eben, ich sag mal, so lange auch schon in dieser Art des Medienmachens drin ist, dass man sich mit vielem arrangiert hat. Jetzt nur Beispiele, dass eben die kritischen Nachfragen dann bei Pressekonferenzen oder bei Presseterminen irgendwann auch nicht mehr so richtig kommen oder dann diese Hintergrundgespräche hinter verschlossenen Türen, die zwar für die Journalisten auch ganz interessant sind, aber die, glaube ich, auch relativ schwierig sind, irgendwie zu erklären der Öffentlichkeit, warum sich da Journalisten hinter der Hand eben zu Gesprächen mit Regierungsvertretern treffen. Und dann will man natürlich nicht zu kritisch berichten, weil dann wird man zu diesen Gesprächen nicht mehr eingeladen. Ich glaube, das ist so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Klüngel, der sich da auch so ein bisschen eingepegelt hat, der ja auch vor viele Probleme stellt und worauf sich auch mittlerweile die Politik sehr stark ausruhen kann und die dadurch eben auch, ja, wo halt vieles von diesem Hinterfragen und von diesem Kontrollmechanismus der Medien meiner Meinung nach echt stark verloren gegangen ist.
Ja, du hast natürlich recht, dass es diese Dinge gibt, aber ich möchte trotzdem das nochmal ein bisschen einfangen und dazu sagen, dass das problematisch ist, durchaus, aber man bitte nie den Fehler machen kann, sollte oder den Kurzschluss oder den Trugschluss daraus ziehen, dass das eine irgendwie zentral gesteuerte Gebilde ist und Journalisten im Endeffekt nur das machen, was irgendwie Politiker von ihnen wollen.
Das hab ich auch
nicht gesagt. Das hab ich auch nicht gesagt. Ja, nee, ich möchte das nur nochmal betonen, dass sich Strukturen etabliert haben und wie in vielen Systemen Strukturen sich etablieren, die vielleicht irgendwie destruktiv sind und vielleicht verbesserungswürdig sind oder mal wieder überholt werden müssten. Aber diese Strukturen haben sich eher aus einem Aushandelsprozess verschiedener Interessen und individuellen Handlungen ergeben, die einzelne Akteure in diesem System für gut oder für schlecht halten, anstatt dass es eine zentral gesteuerte Mediendiktatur durch die Bundesregierung, die Amis oder die Juden ist. Also ich weiß, das willst du nicht sagen, ich will das nur nochmal festhalten, dass das ist ja auch immer wichtig, den Leuten zu sagen, dass selbst wenn es Dinge gibt, die definitiv kritisierbar sind, dass viel zu schnell wird das dann irgendwie eine Art Verschwörung daraus gebastelt, anstatt zu sagen, es gibt auch einfach sehr, sehr, sehr viele immer wieder individuelle Verfehlungen von einzelnen Akteuren, die in diesen Bereichen arbeiten und agieren. Und das ist immer kritisierbar, aber es ist oft einfach kein großes Ganzes dahinter, sondern es ist einfach die Summe ihrer Teile. Ist halt manchmal nicht gut, was am Ende rauskommt. So. Genau, wir sind aber dadurch ein bisschen vom Thema abgekommen, würde ich sagen.
Wollte ich auch gerade
sagen. Ich, um es vielleicht nochmal zurückzuholen, um es nochmal auf so eine Metaebene zurückzuholen und anschließend zu dem, dass ich ja auch irgendwie ein bisschen das Gefühl habe, dass es auch im Journalismus immer so eine Säkularisierung gibt oder auch in der Gesellschaft immer mehr, also zumindest in der Gesellschaft, die ich hier in meiner Bubble wahrnehme. Und dieses Thema hatten wir ja auch schon immer wieder, aber irgendwie ist es ja auch schön zu sehen, dass immer alles irgendwie zusammenhängt. Diese Menschen, die sich zum Beispiel hier in Berlin bewegen, die in die Öffentlichkeit drängen, die in diesen Berufen sind, in dem ich bin, in dem du bist, die aber auch in anderen Berufen sind, die irgendwie Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, da gibt es meiner Ansicht nach momentan halt wirklich so eine Art vorherrschende Doktrin, vorherrschende linke Meinung, die halt tatsächlich sehr, sehr, sehr auf die Befindlichkeiten des Individuums abzielt, dass es halt im Endeffekt man darf niemandem zu nahe treten, man muss auf die Sprache achten, man darf niemanden beleidigen, alles muss total, total vorsichtig sein und im Endeffekt die Angst vor der Empörung irgendeiner Gruppe oder so bestimmt irgendwie alles und deswegen kommen wir überhaupt gar nicht mehr dazu, über das große Ganze zu reden, weil man die ganze Zeit nur über die einzelnen partikularen Interessen reden. Und im Endeffekt sollte Journalismus doch so immer mal wieder auch das Allgemeine in den Fokus nehmen. Nicht nur es tut mir wirklich leid, nicht nur über die Probleme der Transgender-Toilette zu reden, sondern halt darüber zu reden, welche Probleme auch Menschen haben, die sich nicht in dieser eigenen Bubble befinden, die, keine Ahnung, der ihr, die halt im Pott einem Strukturwandel ausgesetzt sind und nicht wissen, wie sie über den nächsten Monat kommen sollen. Und das muss man halt irgendwie mehr, also so eine Rekonstruktion des Allgemeinen zu haben im Journalismus. Also Argumente, verbindliche Argumente, statt diese persönlichen Bekenntnisse immer zu bringen. Und das finde ich halt unglaublich wichtig.
Ja, jetzt frage ich mich tatsächlich nur, inwieweit das gerade noch mit unserem eigentlichen Thema, sagen wir mal, zu tun hat. Das ist jetzt eine Kritik, wenn man so will, an einer gewissen Art von journalistischer Auffassung zu sein. Aber es hat ich würde mal sagen, nicht mehr so viel mit unserem eigentlichen Thema, mit rechten Reden oder nicht zu tun. Natürlich hat die Filterbubble immer einen gewissen Punkt, aber das, was du ja angesprochen hast, sind ja sowieso dann eher, ich sag mal, kleinere Medien, was auch immer, die ja sowieso nur ein bestimmtes Klientel bedienen und wo dann eben diese Diskussion sich auch oft nicht stellt, redet man überhaupt mit der AfD oder nicht, weil sie eben für dieses Klientel ja keine Rolle spielt. Deswegen würde ich eher nochmal auf die, ich sag mal in Anführungsstrichen.
Ja, aber das ist doch das Problem.
Ja, schwierig. Ich meine, wenn ich mal so zurückdenke, mir fällt jetzt gerade kein passendes Beispiel ein, aber doch, nehmen wir mal den Vorwärts, früher SPD-Zeitung, noch vor dem Krieg und so weiter. Die werden auch nicht auf die Idee gekommen sein, jetzt in Göring oder in den Goebbels zu interviewen, weil es nicht in deren politischen Kram passt und nicht in deren Filterbubble. Das ist ja, ich meine, dass es halt jetzt, sagen wir mal, Medien für gewisse Klientel gibt, ist nichts Neues. Das gab es schon immer. Das wird es wahrscheinlich auch immer geben. Aber es sind gerade die, ich sag mal, die großen überregionalen Medien, die öffentlich-rechtlichen Medien, die eine andere Rolle einnehmen sollten als diese kleinen Medien, die zwar für ihre Filterbubble geil sind, aber da kannst du nichts gegen machen, die wirst du immer haben.
Naja, aber genau das machen die öffentlich, ich sag ja, dass die Journalisten und Journalistinnen in den öffentlich-rechtlichen oder auch in den linksliberalen Tageszeitungen genau die breite Masse ansprechen oder viele, viele, viele Menschen ansprechen, die machen genau, ich rede nicht von einzelnen Medien, ich rede von einzelnen Journalisten, die glauben, die immer wieder ihre Filterbubble ansprechen. Schau dir doch mal die teilweise die Angebote von Funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF an. Das ist Filterbubble par excellence. Es werden Inhalte gemacht für die einzelne Gruppe, die genau das hören will.
Okay, alle machen sie es nicht, weil das machen vielleicht die Jungen.
Ja, das ist pauschal.
Vielleicht die Jungen tatsächlich mehr, aber das sind halt auch so die Medien, wo ich gestehen muss, die schaue ich mir quasi nie an, weil ich es für halt irrelevant und total unwitzig finde, wenn irgend so ein Bento-Artikel sich mal wieder selbst für nicht ganz voll nimmt oder keine Ahnung. Das ist überhaupt nicht meine Art von, sowas lese ich nicht, weil es mich einfach nicht interessiert und ich das auch jetzt speziell überhaupt nicht von Interesse finde.
Aber dann lass mich ein Beispiel aus der Zeit bringen. Und dieses Beispiel, oh Gott, jetzt werden wahrscheinlich viele hier denken, oh Gott, ich höre diesen Podcast nie wieder. Aber die Zeit hat diesen mittlerweile schon legendären Artikel veröffentlicht, der heißt Oder sollen wir es lassen? Oder soll man es lassen? Irgendwie so. Gemeint war, weißt du es?
Nee, tatsächlich nicht. Kenne ich nicht, sagt mir nichts.
Gemeint war die zivile Seenotrettung von Geflüchteten im Mittelmeer. Der Artikel war ein Pro und Contra gegen diese zivile Seenotrettung. Und der Kontrapart dagegen hat natürlich eine Argumentation, die ich auch nicht teile, gebracht, aber die halt auch nicht nur Menschen teilen, die die AfD wählen, sondern auch viele andere, dass im Endeffekt man das Geschäft der Schlepper macht mit dieser zivilen Seenotrettung. Und der Kontrapart war im Endeffekt der Meinung, dass diese Menschen sich durch diese Seenotrettung erst aufs Mittelmeer begeben, weil diese Schlepper das nicht machen würden ohne die zivile Seenotrettung. Das kann man furchtbar falsch finden. Ich finde es auch falsch, weil man muss diese Menschen da retten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber trotzdem gab es einen derartigen Shitstorm. Es haben komplett alle anderen großen Medien haben gesagt, so gab es Artikel darüber, wie schlimm das sei. Und ich sag so, nee, das ist eigentlich genau das, was man machen muss, wenn man diesen Diskurs, wenn man im Endeffekt diese gesellschaftliche Spaltung rückgängig machen will, ist diese Argumente aufgreifen und auch zulassen, damit diese Menschen auch wieder diese Medien konsumieren, die wenigstens seriös diese Themen recherchieren und seriös behandeln.
Ja, also ich muss jetzt da kurz sagen, ich kenne den Artikel nicht, vielleicht habe ich ihn mal gelesen und ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Da ist aber die Frage oder der große Punkt, als Mensch bezieht man sich ja auch immer auf gewisse Grundlagen und in dem Fall auch aufs Grundgesetz natürlich. Die Würde des Menschen ist unantastbar, als der Zentrale des, was es ja tatsächlich nur hier gibt und wo sich ja auch, wenn man so will, jeder Journalist ein bisschen drauf bezieht. Beispiel Pressekodex, Berichterstattung über die Herkunft von Straftätern. Nur als Beispiel. Da würde ich jetzt schon sagen, dass dieses Kontra vielleicht schwierig war, aber wie gesagt, ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil ich den Artikel nicht kenne, aber wo du dieses Pro und Contra gerade schon mal ansprichst, finde ich es spannend, weil das ist alle, sowas haben wir alle mal in der Schule gelernt. Ich glaube, es nannte sich damals Erörterung, wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf habe. Aber das ist auch so ein Gefühl, wo du es jetzt gerade angesprochen hast, kam mir dieser Gedanke. Das haben wir heutzutage komplett vergessen, dass es sowas gibt, dass man auch mal eine Auflistung von Pro und Contra machen kann, ohne dafür gleich gehasst zu werden oder in eine Ecke geschoben zu werden, in die man vielleicht gar nicht gehört, nur weil man Pros und Kontras aufzählt. Aber da hast du dann natürlich vollkommen recht, das passiert leider, dass jemand, der dann mal eine Gegenseite darstellt, gleich das Arschloch ist, auch wenn das vielleicht gar nicht ist, aber er ist halt für diese Arbeit mal auf sich genommen hat, mal Gegenargumente zu suchen. Und sowas passiert heutzutage, glaube ich, da gebe ich dir dann wieder total recht, zu selten. Und wenn es passiert, dann ist gleich die Person, die das schreibt, auch der Idiot, der dafür verantwortlich ist, was ich halt auch immer für falsch finde. Aber das ist eben genau diese neue Art des Diskurses, der sich halt aufgemacht hat, über den wir auch schon öfter mal gesprochen haben. Und der, glaube ich, tatsächlich mittlerweile auch echt ein krasses Problem darstellt. Also diese Diskursverschiebung hinzu, wenn du nicht genau das sagst, was ich denke, dann bist du schon sowieso ein Idiot und hast Unrecht. Da ist halt nur die Frage, wie kommt man von da wieder weg zu dem, was wir, ich kann es nur noch mal wiederholen, in der Schule gelernt haben, dass man sich selbst Gedanken über Pros und Kontras macht und nicht mehr nur noch hundertprozentig seine Meinung akzeptiert und sonst nichts.
Ja, das ist die große Frage. Ich meine, wir lamentieren hier auch viel rum und die Leute dürstet es auch immer nach so Handlungsanweisungen, wie man sich jetzt zu verhalten hat. Ich würde eher eine negative Handlungsanweisung da in die Richtung geben, wie man sich nicht zu verhalten hat. Und wenn man sich vielleicht nicht so verhält, dann ist man schon immer, also so verhält, wie ich jetzt zum Beispiel kritisiere, dass man im Endeffekt immer die eigenen subjektiven Befindlichkeiten in den Fokus stellen will, dass man im Endeffekt immer eine Art aktivistischen, aufklärerischen Sinne im eigenen Journalismus haben will und versucht, Leute zu überzeugen, aber nicht mit einem Argument, sondern weil man einfach der Meinung ist, dass man die richtige Meinung hat. Wenn man diese Sachen einfach mal weniger macht, sind wir, glaube ich, schon mal auf einem besseren Weg in der Diskussion mit der AfD. Und der Witz ist ja, es geht ja nicht darum, wie man mit der AfD, es ist ja im Endeffekt völlig egal, wie man mit der AfD redet. Es geht ja darum, was hat das für eine Wirkung auf die Leser, die Zuschauer oder Zuhörer, wie man mit der AfD redet und was passiert mit der Gesellschaft und wie radikalisiert oder deradikalisiert man eine Gesellschaft, indem man mit radikalen Kräften wie redet. Und das ist ja die Frage. Das heißt, der Fokus ist natürlich immer, also in der Frage, wie man mit der AfD redet, das ist immer natürlich nur eine mittelbare Frage, weil es geht ja im Endeffekt darum, also wenn es im luftleeren Raum passiert, ist scheißegal, wie du mit der AfD redest. Aber es passiert aber nicht im luftleeren Raum und ich finde, Journalisten sollten sich halt die Frage stellen, was bewirkt eigentlich das, was ich mache, was macht es mit der gesamten Gesellschaft, weil wenn man im Endeffekt die gesamte Gesellschaft als potenzielle Zuhörer, Leserschaft macht, was passiert mit denen, wenn sie das hören oder sehen oder lesen? Und diese Frage muss man sich immer stellen, und man darf niemals sagen, nur weil ich das so finde, und man muss halt die eigenen Meinungen, Befindlichkeiten halt manchmal zurückstecken, auch wenn man diesen Menschen gerne sagen würde, was sie für Idioten sind und was für Arschlöcher sie sind, muss man halt denken, was bringt das, wenn ich das jetzt öffentlich sage, weil es geht ja darum, was passiert dann mit den Menschen, die das hören. Und ich denke, glaube, in vielen Fällen klatschen die Leute, die auch finden, dass es Arschlöcher sind, und die teilen das dann auch ganz viel in sozialen Medien und sagen so, geil, 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 endlich sag's mal jemand, vergessen dabei, dass es die ganze Zeit alle sagen und vergessen dabei natürlich, dass das dafür sorgt, dass die nicht so denken, sich damit nicht mal mehr überhaupt inhaltlich mit irgendwas auseinandersetzen, sondern nur noch sagen, ey, fickt euch, dann will ich mit euch auch nichts mehr zu tun haben, wenn ihr eigentlich sagt, ich bin ein Arschloch. Und das ist halt so das, was ich sage. Genau. Und ich habe tatsächlich dazu auch noch mal irgendwie, als ich rumgegoogelt habe, eine ganz schöne doch Handlungsanweisung von der Taz gefunden. Und aber bevor ich die vielleicht eher dann gegen Schluss euch noch mal sage, weil es ist ganz spannend, weil die Taz, ihr wisst es alles, ist eine linke Zeitung, aber sie hat, was das angeht, wirklich einen reflektierten Blick und hat da echt reflektierte Handlungsanweisungen, aber das vielleicht so zum Abschluss würde ich da gerne nochmal so ein, zwei Sachen draus erzählen. Wenn du vor allem jetzt vielleicht noch was zu sagen hast, ich hab dich so voll gelabert.
Ja, vielleicht nochmal auf den Punkt zurück. Ich glaube wirklich, dass man sich als normaler Mensch einfach mal wieder mehr auch in den Fokus rücken sollte, was man, was vielleicht auch eine ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, dann eine ausgewogenere Berichterstattung ausmacht. Und das sind dann eben so Sachen wie Pro und Contra. Aber was ich vor allem nochmal anführen wollte, ist eben die Sache, dass man wirklich drauf achten muss. Und du hast es ja gesagt, im Endeffekt, das ist tatsächlich mittlerweile, ist man auf einem guten Weg dahin, dass man sich eben nicht mehr von der AfD die Agenda bestimmen lässt. Als Journalisten, die Linken machen das immer noch ein bisschen hysterischer, die kreischen dann sofort, wenn wieder irgendwer was sagt. Aber es ist nicht mehr so, dass die Agenda oder Agenda in den Medien eben von der AfD vorgegeben wird. Es ist zwar oft noch so, dass es um gerade dann natürlich im Umfeld von Wahlen um die AfD geht, um ihre Wähler geht, was treibt sie um, was sie in Anführungsstrichen uns als Normalbürgern, was ja im Endeffekt dann aus einer Sicht des Hörers dann auch oder des Zuschauers auch nicht mehr stimmt, was sie uns sagen wollen, aber das muss man wirklich, glaube ich, darauf achten, dass das weniger wird und nicht einen größeren Anteil einnimmt als eine Berichterstattung über andere Parteien, die ja mittlerweile auch im Bundestag vertreten sind oder auch nicht mehr. Ich glaube, man muss wirklich einfach drauf schauen, dass die AfD tatsächlich einfach eine von vielen Parteien ist, wobei man eben nicht vergessen darf, dass sie kritisch unter die Lupe genommen werden muss, weil sie eben ja doch fragwürdige Charaktere in ihren Reihen hat und auch weil sie fragwürdige Vorstellung von einigen Sachen hat. Aber ich glaube, wenn man wirklich das Ganze so weit zurückfährt, dass man sie in Anführungsstrichen als normale Partei wahrnimmt, zumindestens was die Menge an Berichterstattung über sie angeht, dann ist man, glaube ich, auf einem relativ guten Weg, glaube ich, auch so diese Möglichkeit, die die AfD eben auch hat, durch ihre Kommunikationsstrategie eben dann in den Medien, dass sie dadurch auch eingeschränkt wird. Und das ist ja immer das, was ich am Anfang ja schon mal sagte. Wenn man sie in Talkshows einlädt, dann sollte man sie nicht mehr eben nur zu ihren Lieblingsthemen einladen, sondern auch zu anderen Themen. Und dann wird man eben, meine ich oder hoffe ich, dass sie dann eben anfängt zu schwimmen und eben keine klaren Antworten, keine populistischen Forderungen mehr geben kann, weil dann ein guter Journalist, wie es sie ja in den meisten Talkshows eigentlich gibt, kritisch nachfragen kann und dann ja einen Hörer, denke ich mal, auch oder einen Zuschauer dann auch merkt, okay, das ist gar nicht mal so geil oder gar nicht mal so schlau, was eben die Person da sagt, weil es eben gar nicht inhaltlich unterfüttert ist oder überhaupt nur Quatsch ist, was dann da noch erzählt wird. Das ist aber dann eine Sache, die tatsächlich, glaube ich, die Zukunft zeigen wird. Ja, das würde ich jetzt mal so sagen. Und es gibt ja auch dann noch Fragen, die man sich weiterhin stellen kann. Aber ich würde sagen, das ist, glaube ich, so ein wichtiger Aspekt, den man auf jeden Fall im Kopf behalten sollte für die Zukunft. Wobei natürlich abgesehen davon Talkshows sowieso der größte Mist sind, weil sowieso jeder nur für sich erzählt, was er toll findet, ohne wirklich die Fragen der Journalisten groß zu beantworten. Aber das ist halt auch so ein Politiker, stell dich ein.
Ja, und also es steht und fällt halt auch mit der Fähigkeit des Moderators oder der Moderatorin. Ich will da jetzt überhaupt keine Leute irgendwie diffamieren. Es gibt aber bessere und es gibt schlechtere. Und es gibt, glaube ich, gute Tage und schlechte Tage von den Einzelnen. Und wenn man halt einen schlechten Tag hat und einen gut gelaunten AfD-Funktionär oder Politiker da sitzen hat, dann kann es richtig ins Auge gehen und richtig scheiße laufen. Aber andererseits kann es auch richtig scheiße laufen, wenn man die gar nicht mehr einlädt, weil dann bringt es halt auch alles nichts mehr. Und im Endeffekt muss man dann halt auch mal sagen, in dem Fall, oder um vielleicht auch fällt mir jetzt gerade spontan Moderatoren und Moderatorinnen in Schutz zu nehmen, man hat ja auch man verzweifelt ja auch manchmal an der Inkompetenz der anderen Partei, der Politiker der anderen Parteien, die da drin sitzen, während dann ein AfD-Politiker sitzt, dass die ja nicht mal in der Lage, also dass die nicht in der Lage sind, argumentativ einfach die AfD mal in die Schranken zu weisen, da fasst man sich halt auch manchmal an den Kopf. Das sind aber auch oft, wie gesagt, individuelle Verfehlungen und Leute, die halt nicht in der Lage sind oder ihren Job einfach nicht gut machen, ob das jetzt Politiker oder Journalisten sind.
Ja, natürlich, ja, das ist halt genau die Sache, aber das ist, meine ich dann auch eben eines der Probleme. Natürlich gibt es gute und schlechte Tage, aber es sind ja auch nicht, das darf man ja auch nicht vergessen, es sind ja nicht die Moderatoren, die das quasi alleine stemmen, diese ganze Sendung, sondern es sind ja Redakteure dahinter, die dann auch Fragen mit vorbereiten und so weiter und so fort.
Klar.
Das darf man natürlich alles nicht vergessen und das ist auch noch so ein Aspekt, den ich vielleicht noch mit reinbringen wollte. Zum einen eben fand ich ganz interessant die Überschrift, einem Kommentar zu dieser Zamperoni-Geschichte da stand drin, entlarven Sie mal in 4 Minuten einen Faschisten. Das ist das, was ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet hatte und versucht hatte, dir den Ball so ein bisschen damit zuzuschmeißen mit der Zeit. Weil ich weiß nicht, wie viel Zeit du für einen Beitrag hast. Bei uns heißt es immer so schön, und bist du noch so fleißig, du kriegst nur 1,30. Das ist halt so, ne? Privatrundfunk, nicht viel Zeit, es muss viel Musik laufen, die Beiträge müssen kurz und prägnant sein. In 1,30 hast du sowieso nicht die Möglichkeit, jemanden zu entlarven oder jemanden, natürlich kannst du viel schneiden, aber das ist halt auch meiner Meinung nach relativ unseriös, dann irgendwas zurechtzuschneiden, so wie man es selber gerne hätte. Macht man nicht, sollte man nicht machen. Aber in 1,30 sowas zu machen, keine Chance. Und je länger der Beitrag wird, desto gerade beim Radio ist, gerade beim Radio wird es dann natürlich auch schwieriger oder will der Hörer dann auch nicht so lange zuhören und ja, will dann doch lieber das nächste Lied hören, anstatt da irgendwie ein Gesabbel zu hören, was ihn sowieso nicht interessiert. Da wäre jetzt halt die Frage, siehst du das ähnlich oder denkst du, man kann das in so einer kurzen Zeit? Ich wag's halt zu bezweifeln.
Naja, also erstmal muss man dazu natürlich sagen, ich mache ja, einer meiner Jobs ist ja Fernsehen, Nachrichten zu machen. Das spricht ja so ein bisschen, das ist ja im Endeffekt auch das, was Ingo Zamperoni macht, obwohl natürlich die Tagesthemen ein bisschen längere Beiträge haben und durch der moderative Part ist halt auch größer als bei der Tagesschau zum Beispiel, also als bei den klassischen, ganz, ganz klassischen Nachrichten, aber ganz klassische Nachrichten bedeutet halt im engeren Sinne auch wirklich nur die Fakten zu berichten. Ich meine, und die bedeutet halt eigentlich nicht, also klar, wenn Ingo Zamperoni ein Interview führt im Rahmen der Tagesthemen, ist das ein bisschen anderes Format. Aber grundsätzlich würde ich halt als allererstes sagen, es ist nicht die Aufgabe von nachrichtlicher Berichterstattung, Faschisten zu entlarven. Das ist einfach fehl am Platz. Dann sollte man es vielleicht in dem Fall wirklich erlassen, aber grundsätzlich wäre es halt in dem Fall zu sagen, Björn Höcke sagt faschistische Sachen und damit entlarven wir ihn als Faschisten. Und diese Sachen kannst du in 1,20 sagen. Wenn die Leute nicht verstehen, dass er deswegen ein Faschist ist. Aber
ja, ich muss da vielleicht auch nochmal zusagen, es war jetzt natürlich nur ein Beispiel und im Endeffekt ist es bei Björn Höcke ja auch überflüssig, weil er ja laut einem Gericht aus Meiningen tatsächlich als Faschist bezeichnet werden darf. Es ging mir jetzt mehr so um das Ganze, ganz Grundsätzliche, weniger spezifisch um das jetzt, sondern mehr um diesen Zeitaspekt, den man halt hat. Und dass Nachrichten natürlich nochmal was Spezifischeres sind, das muss man wahrscheinlich auch nochmal erklären, weil es ja unterschiedliche Arten von Beiträgen gibt.
Also ich, ja, okay, pauschal sagt, klar, ich glaube, es ist ein Problem, dass man immer der Zeitdruck hat. Die Printmedien haben natürlich, vor allem online, dann nicht dieses Problem, aber die haben natürlich das Problem der Auflage oder der Klickzahl im Endeffekt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass nicht das grundlegende Problem ist, weil die Frage ist, was macht man mit der Zeit, ne? Also der Witz ist ja eins vorher, mehr Zeit ist besser, aber nur, wenn es dann halt auch dementsprechend gefüllt wird, die Zeit. Und mit dem gefüllt wird, was wir gerade die ganze Zeit diskutieren und nicht mit dem, was halt oft passiert, mit Meinungen, mit Subjektivierung, mit Aktivismus, mit belehrenden Dingen. Das heißt, mehr Zeit und gute Journalisten und die Welt ist in Ordnung.
Ja, wobei es da ja auch tatsächlich, finde ich, gute Beispiele gibt. Ich erinnere mich gerade nur an ein Interview von Marietta Slomka mit, lass mich lügen, ich glaube, es war Sigmar Gabriel, in der Heute-Show, also wo er so krass ausgerastet ist, wo sie
Digga, gefühlt. Du meinst im Heute-Journal.
Was habe ich gesagt? Heute-Show.
Heute-Show.
Oh Gott, wie peinlich. Natürlich meine ich das Heute-Journal, nicht die Heute-Show. Wo sie ihn ja so zum Ausrasten bringt, weil sie halt genau die richtigen Fragen gestellt hat.
Ja.
Und das ist halt, finde ich, dann auch eine sehr gute Art, wie man halt auch in kurzer Zeit was machen kann. Aber das funktioniert natürlich nur unter dem Aspekt, dass man eben, glaube ich, wirklich davon wegkommt, jemanden überführen zu wollen, sondern einfach wirklich die richtigen Fragen stellt. Ich muss, und jetzt bei Höcke ist es halt so, ich muss ihn nicht mehr überführen. Man darf ihn als Faschist bezeichnen, laut Amtsgericht Meiningen oder Landgericht. Amtsgericht ist es, glaube ich. Davon muss man, glaube ich, auch wirklich wegkommen, jemanden gerade bei der AfD überführen zu wollen, dass er Scheiße erzählt. Darum geht's gar nicht, sondern man muss, glaube ich, wirklich, was ich ja versucht habe, ja mehrfach schon anzudeuten, sie aus der Deckung holen und versuchen halt wirklich so lange kritisch nachzufragen. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendwer hat, glaube ich, mal 4 oder 5 Mal in einem Interview, ich weiß nicht mehr, wo es war, 4, 5, 6, 7 Mal über Minuten lang nur die gleiche Frage gestellt, weil die Person, ich glaube, es war bei der BBC, immer die gleiche Frage gestellt, weil er nicht die Antwort bekommen hat, die er haben wollte. Und dann hat er die Frage halt wiederholt und hat er die Frage wiederholt. So lange, bis, ich weiß nicht, ich kann es dir gerade nicht mehr sagen, ob die Person darauf geantwortet hat dann oder ob sie gegangen ist. Aber das ist halt, finde ich, dann auch eine Art von Konsequenz, wenn du nicht die Antwort kriegst, die man erwarten könnte oder die man hören will, sondern halt ein Drumherum-Gerede oder irgendwas anderes erzählt, dann sollte man halt so lange nachfragen. Und wenn es scheiße ist, muss man halt so lange nachfragen, bis es kommt oder bis das Interview abgebrochen wird. Und das ist das, was ich vorhin auch schon mal meinte, dass das, glaube ich, mittlerweile etwas zu kurz kommt.
Ja, ja. Aber wie gesagt, trotzdem immer die diesen Überführungscharakter rausnehmen, sondern halt im Endeffekt journalistisch arbeiten und nicht also journalistische Arbeit zahlt sich halt aus, wenn man bei den Fakten bleibt, weil dann kannst du die Leute überführen und nicht mit, also einfach an den Fakten, bei den Fakten bleiben, dann überführen sich die Leute am besten selber, anstatt die ganze Zeit zu denken, ich muss sie jetzt überführen für den Grimme-Preis oder so. Genau. Aber
ja, das ist halt auch das große Problem. Viele arbeiten halt für irgendwelche blöden Preise. Da sind die Preise halt das, was mittlerweile wichtiger ist als dann die qualitative Arbeit.
Und die gibt's nur, wenn halt auch immer noch eine politisch korrekter Subtext mitschwingt.
Beispiel unser Freund Trelotius. Oder wie auch immer er heißt.
Peace out. Ich habe gehört, der hat auch seinen eigenen Wikipedia-Artikel rumgefaked anscheinend. Also oder irgendwelche Leute von ihm. Egal. Ich glaube, wir haben jetzt hier ganz schön viel uns hier rumdiskutiert. Und ich finde auch gut, dass wir uns ein bisschen hier gestritten haben. Aber ich, wie schon angekündigt, wollte ich dann nochmal aus diesem Tatze-Artikel ein bisschen was erzählen oder zitieren oder vorlesen. Es ist so ein bisschen schön, weil wir reden hier rum. Im Endeffekt lese ich jetzt hier einen Zeitungsartikel vor, der alles beantwortet. Den hättet ihr auch selber lesen können. Da war unsere journalistische Recherche im Endeffekt für euch, diesen Artikel auszuwählen. Gehört ja auch dazu. Aber ich möchte nur dann nochmal sagen, die Taz, ihr wisst es alles, ist eine linke Zeitung. Und trotzdem schreibt sie, gibt sie hier Handlungsanweisungen, wie man mit der AfD umgehen soll. Und die lesen sich gar nicht so sehr, wie man das von der Taz oder von einer vermeintlich linken Zeitung glauben würde. Erstens sagt sie, keine Pauschalurteile. Und ich lese jetzt einfach mal vor. Man muss die Inhalte der AfD nicht mögen, aber sie füllt eine Lücke, die am rechten Rand des demokratischen Parteienspektrums entstanden ist. Weder die Mitglieder noch die Wählerinnen sind alle Rassistinnen oder gar Rechtsextreme. Manche von ihnen wünschen sich schlicht die schwarz-weiße Welt der Kohlschen CDU zurück. Sie haben das Recht auf eine politische Repräsentanz. Das muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen, diesen Satz. Und das trifft es halt schwarz auf weiß. Und das ist genau das, was ich sage, dass wenn es diese politische Repräsentanz und deren Positionen in den Medien vorkommen, dann muss man sich argumentativ mit denen auseinandersetzen und nicht emotional und sagen, wie können sie nur? Aber auf der anderen Seite sagen sie natürlich, wenn es diese rechtsextremen und völkischen Positionen gibt, dann muss man sie natürlich auch ansprechen. Klar, weil das kann man natürlich nicht, ja, kann man da natürlich irgendwie nicht ausblenden. Sie sagen Nummer zwei, sachlich bleiben. Und da kritisieren sie sich sogar selber. Sie sagt, die Taz hat jüngst die beiden Spitzenkandidatinnen der AfD auf der Titelseite als das Ekelpaket bezeichnet. Ein Teil der Redaktion und der Leserin mag das angemessen oder witzig finden. Es bleibt aber eine persönliche Diffamierung unter der Gürtellinie, die nichts zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit der AfD beiträgt. Darum sollte es aber gehen. Steht ja auch für sich selber. Ja, genau, so geht's halt immer weiter. Also klug sortieren, sagen sie noch. Das heißt, das ist das, was wir auch schon angesprochen haben, dass man sollte jetzt nicht über den jedes Stöckchen springen, wenn halt wieder irgendwie es ums Mahnmal der Schande geht. Allerdings muss man halt, wenn es um politische Fragen geht, die die AfD dann manchmal anspricht, halt trotzdem drüber reden. Genau, und das kommt zu Punkt 4. Und das ist wirklich spannend. Wenn man das bei der Taz liest, Nummer 4, genau hinsehen. Die AfD benennt auch gesellschaftliche Probleme, die es wirklich gibt und die einen Teil der Bevölkerung umtreiben. Die Profillosigkeit mancher Parteien, der Sexismus mancher Migrantinnen, die schlechten Aussichten mancher Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt, Probleme bei der Inklusion. Haben wir diese und andere Probleme deutlich genug benannt? Oder manchmal aus Sorge, es könnte die Situation weiter verschlimmern, einen Teil der Realität ausgeblendet und damit Platz gelassen für die einfachsten Antworten der Rechtspopulistin. Es hilft alles nichts. Wir müssen da hinschauen, wo es wehtut, und zwar ganz genau. Und ich weiß gar nicht, ob wir das schon so explizit gesagt haben. Es ist natürlich unglaublich wichtig, Probleme zu benennen und nicht aus vorauseilendem Gehorsam diese Probleme zu verschweigen, weil man glaubt, man würde in die Karten der AfD oder der Rechten spielen. Weil wenn man sie deswegen nicht benennt, dann spielt man in die Karten der AfD und der Rechten und dann hat man verloren.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich da, also da halt auch immer, das ist halt dann so ein, ja, ich will nicht sagen zweischneidiges Schwert, aber es stellt halt auch dann eben Probleme dar. Zumindest ist das jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen bei uns so gewesen. Beispiel dieses öfter diskutierte Thema Herkunft von Straftätern, weil da wird es halt dann problematisch. Da will man es auf der einen Seite nicht verschweigen, auf der anderen Seite spielt aber erstmal die Herkunft keine Rolle von der Person. Ich nehme jetzt mal als Beispiel eine Vergewaltigung. Wenn ein Deutscher eine Frau vergewaltigt, dann ist der Aufschrei vielleicht groß, aber nicht so groß. Wenn ich den gleichen Artikel poste und sage, das war ein Flüchtling aus Eritrea, dann haben wir bestimmt einen Traffic, der 10, 15, 20 Mal so hoch ist, wie wenn ich es halt nicht geschrieben hätte, woher kommt, weil sich die Leute viel mehr drüber aufregen, wenn es einen mutmaßlich oder einen tatsächlichen Hintergrund hat mit einem Geflüchteten oder mit einem Ausländer, der Täter ist. Und das finde ich halt, ist auch so schwierig. Und das ist ja auch eine Diskussion, die ja auch dazu geführt hat, dass der Pressekodex da in einigen Punkten abgeändert wurde, um eben genau diese Problematik auch zu vermeiden.
Ja, diese Antwort ist, glaube ich, das ist jetzt, hast du so zum Schluss, glaube ich, das größte Dilemma aufgetan, wo gibt für uns alle.
Ja, ich glaube auch.
Das ist halt nicht, also weil ich habe da ich ganz offen keine Antwort drauf, weil ich auf der einen Seite der Meinung bin, dass es natürlich, wenn man das dann, also natürlich, wenn die, ich nenne es halt mal die etablierten Medien, die seriösen Medien sagen, es war halt ein Geflüchteter, der da vergewaltigt hat, dann glauben ja plötzlich die Rechten den Medien wieder und teilen diese Artikel auch überall. Auf der anderen Seite erfahren die aus ihren anderen Kanälen schon früh genug, dass es ein Geflüchteter war. Und wenn die Medien dann das nicht berichten, dann heißt es halt wieder, naja, guck mal, die Lügenpresse, die versucht es zu verschweigen, weil Merkel das sagt. Also das ist ein riesengroßes Dilemma. Ich meine, pauschal gesagt müsste man berichten, wenn es valide Statistiken gäbe, die sagen, die Vergewaltigungen gehen hoch durch Geflüchtete, dann muss man das berichten. Dann muss man das berichten. So, auf der Ebene kann man das sagen, bei der Individualebene würde ich sagen, nein, da sollte man halt es so konsequent machen, dass man im Endeffekt die Nationalität immer, immer rauslässt. Und so ist es ja eigentlich auch gewollt.
Ja, wobei auch da natürlich muss man sagen, ich habe jetzt natürlich den genauen Wortlaut im Pressekodex nicht im Kopf, aber es ist auch da in Anführungsstrichen ein Schlupfloch, oder das heißt Schlupfloch, eine Möglichkeit, dass man eben die Nationalität nennt. Und wie gesagt, wir hatten den spezifischen Fall eben, dass es das gab. Ich habe mich dafür entschieden, eben die Nationalität rauszulassen, weil sie in meinen Augen jetzt für die Tat an sich und für die Beschreibung jetzt keine große Rolle gespielt hat, weil als wir es hatten oder darüber berichten wollten, war der mutmaßliche Täter schon gefasst und war also quasi in Haft. Und die Polizei hat in ihrem Zeugenaufruf geschrieben, wer hat was gesehen zu der und der Uhrzeit. Das haben wir dann bei uns auch auf die Homepage gestellt, aber alle anderen Medien bei uns in der Region haben aus irgendwelchen Hintergrundgesprächen mit der Polizei oder ähnliches, haben die dann angefangen, die Nationalität oder die Hautfarbe des mutmaßlichen Täters damit reinzubringen. Und dann sind wir dafür angekackt worden, dass wir das nicht machen und dass wir ja, wie war es noch, ich habe es schon wieder vergessen, irgendwas mit Merkels Jünger und bla bla bla, was du also quasi alles schon angesprochen hast, dass es dann damit reinspielt. Und das ist halt so, ja, widerlich und einfach die Frage, wie soll man mit sowas umgehen? Ich habe in dem Fall dann auch, aus meiner Sicht danach haben wir es so ein bisschen versucht halt gerade zu rücken, haben dann mit dem Presserat ein Interview gemacht und haben eben versucht, nochmal den Leuten zu erklären, warum haben wir so berichtet und nicht anders. Und ich glaube, das ist auch meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt. Man muss den Leuten einfach erklären, warum man etwas so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Und ich glaube, dann verstehen das auch viele, warum man es eben gemacht hat. So war jetzt meine Idee damals, wir haben es gemacht und ich bin damit auch zufrieden. Wir haben die Herkunft des Täters nicht genannt, weil sie eben keine Rolle mehr gespielt hat. Und warum wir das gemacht haben, hat uns dann der Presserat nochmal erklärt. Und das war, fand ich, dann eine runde Sache. So kann man, glaube ich, mit sowas umgehen. Man muss einfach die Leute nur drüber informieren, warum so arbeitet, wie man arbeitet.
Ja, finde ich gut. Hört sich auf jeden Fall gut an, wie ihr es gemacht habt. Also finde ich wirklich ganz ohne Ironie. Ja, Sven, also mit der Handlungsanweisung oder mit dieser Idee, ganz praktisch umgesetzt, können wir ja uns irgendwie auch verabschieden, weil ich glaube, es fasst schon auch viel zusammen, und zwar erklären, und zwar mit Fakten und mit Hintergründen, und nicht mit den Emotionen und nicht erklären und nicht bekehren, sagen wir es so. Und vielleicht sind wir damit auf einem besseren Weg. Ich meine, vielleicht ist auch alles schon zu spät. I don't know. Aber in diesem Sinne, das war unsere erste Folge im neuen Jahr und von unserer jetzt monatlich erscheinenden Staffel von Rechtsgerichtet. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
Genau, ich schließe mich an. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und wenn ich nicht richtig rechne, dann ist es der 12. Februar, an dem dann die zweite Folge unserer zweiten Staffel rauskommt. Bis dahin, schönen Tag.
Jo, bis dahin. Ciao.